Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Es ist eine dieser Geschichten, bei denen einem der Atem stockt. Ein Gemeindeamt irgendwo in Oberösterreich. Eine Frau, engagiert, pflichtbewusst. Sie wird zur Amtsleiterin befördert. Ihr direkter Vorgesetzter, der Bürgermeister. Doch was hinter den Türen des Amtsgebäudes geschieht, ist kein Routinebetrieb der Verwaltung, sondern ein jahrelanger Albtraum. Die Frau wird gedemütigt, bedrängt, vergewaltigt. Vom mächtigsten Mann der Gemeinde. Und am Ende steht eine Frage. Kann eine Gemeinde für das Verhalten ihres Bürgermeisters haftbar gemacht werden? Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Das ist der Podcast zu Unternehmertum, zu Unternehmensrecht. Mein Name ist Rudi Schwarz und wie immer mit mir im Studio Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir?
Dankeschön, auch mir geht's sehr gut, wenn ich auch ganz ehrlich sagen muss, der Fall, den wir da heute behandeln, der lässt mich nicht kalt.
Ja Rudi, als Anwalt sieht man ja in seiner Praxis viele Fälle und dahinter liegen ja auch Schicksale, leider auch in diesem Fall. Es geht um Machtmissbrauch in der schlimmsten Form, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und am Ende geht es um die Frage, wo beginnt die rechtliche Verantwortung eines Arbeitgebers, wenn sein Arbeitnehmer Straftaten begeht?
Schauen wir uns den Sachverhalt näher an. Was ist passiert?
Die spätere Klägerin war Mitarbeiterin bei der beklagten Gemeinde. Zuerst war sie Vertragsbedienstete, später wurde sie dann Beamtin. Die Frau hat sich durch ihr Engagement und ihre Kompetenz ausgezeichnet, was sich auch in ihrer Dienstbeurteilung widerspiegelt. Die Dienstbeurteilung ist sehr zufriedenstellend. Daher wird sie dann auch zur Amtsleiterstellvertreterin bestellt und 4 Monate später, im Mai 2015, zur Amtsleiterin.
Also sie ist jemand, der Karriere macht, der Leistung bringt, der Verantwortung übernimmt und der ganz oben angekommen ist, zumindest innerhalb der Gemeinde.
Genau. Und dann kommt der spätere Bürgermeister ins Spiel. Der ist zuerst einmal einfacher Gemeinderat. Im November 2015 wird er als Bürgermeister angelobt. Ein halbes Jahr, nachdem die Klägerin zur Amtsleiterin der Gemeinde ernannt worden ist. Und ab diesem Zeitpunkt, nämlich ab der Bestellung des Bürgermeisters, verändert sich für die Klägerin alles. Denn was die Öffentlichkeit nicht erfährt, hinter verschlossenen Türen beginnt jetzt ein systematischer Missbrauch. Der neue Bürgermeister beginnt, seine Amtsleiterin zu drangsalieren.
Es ist der 14. Dezember 2015. Der Bürgermeister ist gerade erst etwas länger als ein Monat im Amt. Er leitet seine erste Gemeinderatssitzung als neuer Bürgermeister. Die Klägerin ist als Amtsleiterin dabei. Nach dem Ende der Sitzung, die Gemeindebediensteten und Gemeinderäte haben das Gemeindeamt schon verlassen, ist sie am Weg vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Der Bürgermeister lauert ihr auf. Er weiß, dass alle anderen schon gegangen sind. Er vergewaltigt die Klägerin, die noch vergeblich versucht, sich zu wehren und ihn wegzustoßen.
Aber es bleibt leider nicht nur bei dieser einen Vergewaltigung. Die zweite Tat ereignet sich am 4. Mai 2016, ein halbes Jahr nach der ersten. Es ist Mittwochnachmittag, alle anderen haben schon Dienstschluss, nur die Amtsleiterin und der Bürgermeister sind noch da. Sie will gerade Aktenordner verstauen, da erscheint er und erneut vergewaltigt er sie.
Nur kurz darauf, am Freitag, den 29. Juli 2016, ist die Klägerin wieder allein im Gemeindeamt. Sie steht in der Tür, er kommt dazu. Er drängt sie ins Büro hinein, gegen den Schreibtisch und zwingt sie erneut zum Geschlechtsverkehr.
Die Frau entwickelt, bedingt durch die sexuellen Übergriffe des Bürgermeisters, eine schwere, rezidivierende Depression. Das ist eine psychische Erkrankung, bei der depressive Phasen immer wiederkehren. Sie war dann auch lange im Krankenstand. Zum ersten Mal kann sie die Vergewaltigungen öffentlich in der Gemeinderatssitzung am 16. April 2019 ansprechen, 3 Jahre nach der letzten Tat. Sie wirft dem Bürgermeister vor den anwesenden Gemeinderäten vor, sie jahrelang sexuell belästigt zu haben.
Was dann passiert, hat sie sich sicher anders vorgestellt. Nur 2 Wochen nach der Gemeinderatssitzung erstattet die Gemeinde eine Disziplinaranzeige gegen die Klägerin. Der Gemeinderat beschließt, sie nicht mehr mit der Funktion der Amtsleiterin zu betrauen. Der Bürgermeister, der trotz der Vorwürfe weiterhin im Amt bleibt, weist ihr in der Gemeinde die Verwendung als einfache Sachbearbeiterin in der allgemeinen Verwaltung zu und beruft sie von ihrer Funktion als Standesbeamtin ab.
Der Bürgermeister wird schlussendlich dann doch vom Strafgericht rechtskräftig wegen der Vergewaltigungen verurteilt und muss auch zurücktreten. Der neue Bürgermeister versetzt die Klägerin dann mit Wirkung vom 1. Mai 2022 wegen ihrer krankheitsbedingten dauernden Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand.
3 Vergewaltigungen, beruflicher Absturz, Frühpension. Und dann erhebt die Frau eine Zivilklage, aber nicht gegen den Täter, sondern gegen die Gemeinde. Weil sie sagt, ihr habt das ermöglicht, ihr tragt Mitverantwortung. Schauen wir uns das aus juristischer Sicht an. Mhm. Wer trägt da die Verantwortung, Bernd? Es ist klar, der Täter, der ist strafrechtlich verurteilt worden. Aber das war ja nur der erste Schritt. Die spannende Frage, um die es in diesem Verfahren jetzt geht, ist ja die andere. Haftet die Gemeinde als Arbeitgeber für die Straftaten ihres Bürgermeisters?
Mhm. Ja klar, dass der Bürgermeister haftet, ist vollkommen klar. Das ist in dem Fall ja gar nicht anders denkbar. Aber die Frau wollte wirklich jetzt klären lassen, muss auch die Gemeinde ihr Schadenersatz zahlen, ihr haften? Ist die Gemeinde rechtlich verantwortlich? Sie hat also gegen die Gemeinde die Klage eingebracht und Schadenersatz verlangt. Sie hat auf der einen Seite geltend gemacht, dass die Vergewaltigungen durch den Bürgermeister direkt zu ihrer psychischen Erkrankung geführt haben. Diese Erkrankung war dann der Grund für ihren Krankenstand, für den langen Krankenstand und letztlich auch für die Versetzung in den Ruhestand. Und dadurch ist ja natürlich dann ein finanzieller Schaden entstanden, nämlich konkret die Differenz zwischen ihrem Gehalt als Amtsleiterin und dem Ruhestandsbezug, den sie dann jetzt bekommt. Mhm.
Und die Gemeinde hat darauf wie reagiert?
Die Gemeinde hat in der Klagebeantwortung die Haftung zurückgewiesen. Mhm. Sie hat gesagt, ja, klar, die Taten des Bürgermeisters, die kann man nicht schönreden, das ist natürlich dramatisch, ja, aber die Taten des Bürgermeisters, die stehen nach Ansicht der Gemeinde nicht im Zusammenhang mit seinen Dienstpflichten als Bürgermeister und damit haftet die Gemeinde auch nicht. Die Übergriffe hätte er eben gerade nicht in Erfüllung seiner Pflichten getan, sondern nur anlässlich seiner Tätigkeit als Bürgermeister. Außerdem hätte sich die Klägerin selbst unangemessen gegenüber ihren Kollegen und Vorgesetzten verhalten. Mhm. Und das heißt, sie wäre ja ohnehin nicht als Amtsleiterin verlängert worden. Also selbst wenn sie nicht vergewaltigt worden wäre, hätte sie nicht mehr dieses Gehalt einer Amtsleiterin gehabt.
Ja, ja. Das klingt jetzt sehr nach klassischer Täter-Opfer-Umkehr. Statt dass da jemand Verantwortung übernimmt, versucht man ganz einfach Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Klägerin hervorzurufen und zu sehen. Schauen wir in Richtung der Entscheidungen. Die Klägerin erhebt also Anklage, sie will, dass die Gemeinde Verantwortung übernimmt. Wie haben jetzt die Gerichte darauf reagiert?
Ja, das erste Gericht oder das erstinstanzliche Gericht war das Landesgericht und das ist zum Schluss gekommen, die Gemeinde muss haften. Das Gericht hat gesagt, der Bürgermeister, das ist nicht irgendein Täter, sondern der ist Organ der Gemeinde und Vorgesetzter der Klägerin. Als solcher ist er verpflichtet, die Klägerin vor Übergriffen anderer zu schützen. Das heißt, er hat nicht nur sie nicht geschützt, er selber war der Täter. Die Vergewaltigungen haben auch im örtlichen Zusammenhang mit seiner Tätigkeit stattgefunden, nämlich im Gemeindeamt. Das heißt, örtlich und zeitlich war der Zusammenhang mit dem Dienst offensichtlich. Klar. Und deshalb hat das Landesgericht gesagt, dass die Taten im Zusammenhang mit der Ausübung seines Amtes als Bürgermeister stehen und er die Fürsorgepflicht, die eine Gemeinde gegenüber ihren Bediensteten hat, verletzt hat. Und diese Pflichtverletzung, die muss sich die Gemeinde zurechnen lassen.
Okay, aber die Gemeinde hat sich damit nicht abgefunden. Die ist natürlich in Berufung gegangen zum Oberlandesgericht. Wie hat das entschieden?
Ja, leider hat das Oberlandesgericht plötzlich ganz anders gesehen. Es hat gesagt, also die Taten sind nicht dienstlich motiviert. Der Bürgermeister hat nach der Meinung des Oberlandesgerichts eben nicht im Rahmen seiner Dienstpflichten gehandelt, sondern das war privat. Und dass die Taten im Gemeindeamt stattgefunden haben oder aus dem Dienstverhältnis heraus überhaupt ermöglicht worden sind, das hat das Oberlandesgericht als nicht ausreichend angesehen, dass die Gemeinde dafür haften soll.
Damit war natürlich die Klägerin nicht einverstanden. Der Fall ist daher zum obersten Gerichtshof gegangen. Wie hat der jetzt entschieden?
Der OGH hat das jetzt ganz klar und deutlich im Sinn der ersten Instanz entschieden. Er hat gesagt, die Gemeinde muss haften. Mhm. Der OGH sagt, es ist nicht entscheidend, ob der Bürgermeister gerade einen Gemeindeakt setzt. Es kommt darauf an, dass er seine amtliche Stellung ausnützt, um die Klägerin zu schädigen. Und genau das war der Fall. Die Taten sind im dienstlichen Kontext geschehen. Er war ihr Vorgesetzter, er hat seine Weisungsbefugnis und seine Autorität ausgenutzt und ohne diese Position hätte er niemals die Möglichkeit gehabt, die Kontrolle über sie gehabt und wäre nicht in der Lage gewesen, die Taten auszuüben. Deshalb haftet auch der Rechtsträger, nämlich die Gemeinde. Wenn ein Organ seine Machtstellung missbraucht, dann kann sich der Rechtsträger eben nicht aus der Verantwortung stellen.
Jetzt stellt sich natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer die Frage, warum ist dieser Fall im Rechtsstandpunkt-Podcast? Du hast vorhin ja schon angedeutet, Bernd, die OGH-Entscheidung, die betrifft nicht nur Gemeinden, die betrifft nicht nur Amtshaftung. Da steckt doch eine wichtige Botschaft für jeden Arbeitgeber, für jeden privaten Arbeitgeber drin.
Absolut, Rudi. Deswegen haben wir die Entscheidung ausgewählt. Es geht grundsätzlich um die Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers. Ein Arbeitgeber, egal ob das jetzt ein öffentlicher Arbeitgeber ist, wie hier die Gemeinde, oder ein privater Arbeitgeber, der muss aufgrund der Fürsorgepflicht, die gesetzlich normiert ist, das Leben und die Gesundheit der Mitarbeitenden schützen. Der Arbeitgeber, der muss dafür sorgen, dass letztendlich auch die geschlechtliche Selbstbestimmung und sexuelle Integrität, aber auch die Intimsphäre der Mitarbeiter nicht gefährdet wird.
Und das sagt der OGH in seiner Urteilsbegründung ja ganz dezidiert, dass das auch für private Unternehmen und nicht nur für öffentliche Institutionen gilt.
Genau.
Es kommt in dieser Entscheidung des OGH auch der Begriff des Bossing vor, also Mobbing durch den Chef. Was wird da dazu festgestellt?
Also das Bossing, das ist ein Spezialfall von Mobbing, eben Mobbing von oben nach unten, eben dann, wenn Vorgesetzte gezielt Druck auf Mitarbeiter ausüben, also Mitarbeiter zum Beispiel systematisch klein machen, ausgrenzen oder degradieren, bewusst herabwürdigen. Also Mobbing ist unter Kollegen, Bossing ist von oben, vom Vorgesetzten nach unten. Und da sagt der oberste Gerichtshof klar, dass Arbeitgeber für Bossing-Handlungen der Vorgesetzten einstehen müssen. Geschützt wird diese Haftung eben auf Bestimmungen zugunsten der von Mobbing betroffenen Personen. Wenn jetzt also Verletzungshandlungen durch Vorgesetzte begangen, nicht durch Kollegen, dann haftet der Arbeitgeber unmittelbar, ohne dass dann noch eine zusätzliche Fürsorgepflichtverletzung durch eine übergeordnete Stelle dazukommen muss.
Und das ist natürlich eine ganz klare Aussage an Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn jemand mit Weisungsbefugnis seine Macht ausnutzt, dann haftet das Unternehmen dafür. Aber haftet das Unternehmen dann auch, wenn es von den Übergriffen gar nichts gewusst hat, so wie im Fall der Gemeinde?
Ja, da braucht es eben keine aktive Duldung oder Mitwirkung oder Wissen der Gemeinde oder des Arbeitgebers, wenn man es jetzt im Privaten sehen möchte, da reicht es an der Vorgesetzte, der eben mit der Fürsorgepflicht geradezu betraut ist, wenn der selbst Täter wird. Und um das für unsere Hörer als Unternehmer jetzt ganz greifbar zu machen, wenn ein Abteilungsleiter zum Beispiel eine Mitarbeiterin systematisch drangsaliert, dann haftet das Unternehmen. Wenn ein Geschäftsführer seine Macht missbraucht, dann haftet das Unternehmen. Es geht eben nicht um Schuld im moralischen Sinn, es geht um die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis.
Wann kann man jetzt einem Unternehmen oder auch einer Körperschaft das Verhalten eines einzelnen Vorgesetzten überhaupt zurechnen?
Da ist die Grenze zwischen dem dienstlichen Handeln und einer privaten Entgleisung zu berücksichtigen. Es ist eben zu schauen, hat der Täter bei Erfüllung seiner Pflichten gehandelt oder hat er bloß gelegentlich seiner Tätigkeit gehandelt? Also gibt es einen inneren Zusammenhang zur Aufgabe oder nicht? Der oberste Gerichtshof hat sich da auch Vergleichsfälle aus der früheren Rechtsprechung angeschaut und hat daraus Leitlinien für diesen Fall abgeleitet. Zum Beispiel hat er sich einen Fall angeschaut, wo ein Präsenzdiener, der Wache gehabt hat, seinen Kollegen, der damals auch Wache gehabt hat, erschossen hat. Damals hat der oberste Gerichtshof keine Haftung des Bundes judiziert, weil diese Tat rein privat motiviert war und das hat keinen Bezug zum Dienstauftrag gehabt. In einem anderen Fall ist es um einen Pfarrer gegangen, der seine geistliche Autorität missbraucht hat. Da hat der oberste Gerichtshof auch gesagt, da kommt es zu keiner Zurechnung, weil eben keine besondere Aufsichts- oder Erziehungsverantwortung gegenüber dem Opfer bestanden hat.
Aber in dem uns vorliegenden Fall, da hat der OGH sehr wohl das Verhalten des Bürgermeisters der Gemeinde zugerechnet.
Ganz genau. Der oberste Gerichtshof hat gesagt, wenn ein Organ, wie eben hier der Bürgermeister, seine amtliche Stellung ausnützt, seine Macht also ausspielt und die Tat im engen inneren und äußeren Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis steht, dann ist es dem Rechtsträger zuzurechnen.
Fassen wir zusammen. Ein Bürgermeister, der seine Macht missbraucht. Eine Frau, die jahrelang schweigt und dann doch den Mut findet, sich zu wehren. Ein Fall, der zeigt, wie dünn die Linie zwischen Amt und Verantwortung manchmal ist.
Ja, ganz egal, ob du ein Unternehmen führst oder nur ein Team. Wer Menschen führt, der trägt Verantwortung. Und wer Verantwortung trägt, der muss die Strukturen so schaffen, dass die Menschen, die ihm unterstellt sind, die ihm anvertraut sind, geschützt sind.
Und mit dieser klaren Ansage sind wir am Ende dieser Rechtsstandpunkt Originals Folge. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dich diese Folge berührt hat oder auch zum Nachdenken gebracht hat, dann teile sie doch gerne. Vielleicht kennst du ja jemanden, der Selbstverantwortung trägt. Vielleicht jemanden, der sich gerade fragt, wie er oder sie mit Macht richtig umgeht. Und wenn du magst, hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify, damit noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken können. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt Podcast.